Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist wieder Montag nach einem intensiven Wochenende im Handball. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Sendung von Kreisab. Ja, es gab zwei Spieltage bei den Männern und tatsächlich der SC Magdeburg hat in der Bundesliga verloren. Es ist kaum zu glauben. Es war die erste Niederlage in 34 Spielen und die erste logischerweise dann in dieser Saison am 21. Spieltag beziehungsweise am 22. Es war aber das 21. Spiel für den SCM, der trotzdem immer noch und auch mit gehörig Vorsprung von der Tabellenspitze grüßt. Dahinter derzeit die Füchse Berlin, allerdings mit 10 Minuszählern, genau wie der TBV Lemgo Lippe, der sich weiterhin dort etabliert, und der THW Kiel, der eben den SC Magdeburg schlagen konnte. Und dazwischen rangiert noch die SG Flensburg-Handewitt mit 9 Minuspunkten. Also das sind die einzigen beiden Teams, Flensburg und der SCM, die noch einstellig Minuspunkte aufweisen können. Und die Distanz von 5 Zählern ist ja auch immens. Und wenn wir mal ein bisschen nach unten schauen, GWD Minden und der Bergische HC, das sieht aktuell ganz gut aus, aber Leipzig hat endlich mal gewonnen und Dejan Bombard spielt sensationell. Ich weiß nicht, ob ihr die Highlight-Clips gesehen habt, was der schon gezaubert hat jetzt in seinen Auftritten für die Leipziger, ist phänomenal. Und na gut, die Verpflichtung von Andreas Palika für die HSG Wetzlar hat sich noch nicht ausgezahlt. Michael Allendorf ist zurück in der Bundesliga, durchaus kurios. Und ja, eigentlich gäbe es da viel zu besprechen. Auch bei den Frauen ist eine Menge passiert. Borussia Dortmund hat als Tabellenführer tatsächlich gegen das Schlusslicht, den Buxtehuder SV, nur unentschieden gespielt. Und das war das erste Mal seit irgendwann in den 80er Jahren, dass ein Spitzenreiter in der Frauenbundesliga nicht gegen den Letzten gewonnen hat. Das ist natürlich unfassbar. Aber das war auch nicht der Grund, warum der BVB jetzt im Sommer den Trainer wechselt. Kai Rothenpieler übernimmt dort für Henk Gruner. Und in der Champions League müssen sie jetzt darauf hoffen, dass sie entweder einen Sensationserfolg in Győr landen oder dass der Konkurrent aus Storhamar nicht zu Hause gegen Bistrica gewinnt. Das wird nochmal eine ganz, ganz enge Nummer. Der VfL Oldenburg kann noch den Sprung ins Viertelfinale schaffen. In der European League, da sind sie aber abhängig vom Ergebnis der Konkurrenz aus Zagreb. Dort haben sie gewonnen, aber Zagreb spielt jetzt dann am Wochenende bei Rapid Bukarest, sind da definitiv der Außenseiter, und gewinnt dann Oldenburg zu Hause gegen Bergen. Reicht es für das Viertelfinale? Der Thüringer HC hat es ein bisschen einfacher. Er muss nur einen Punkt holen gegen Larvik aus Norwegen, und das liegt daran, weil die Konkurrenz gegeneinander spielt. Gut, spielt jetzt auch unentschieden, gibt es einen Dreiervergleich, da müsste ich jetzt nochmal genau rechnen. Kann sein, dass sie dann dadurch noch ausscheiden könnten, aber aktuell sieht es gut aus, weil sie es ja auch noch aus eigener Kraft schaffen können. Und in der zweiten Liga bei den Männern war auch ein bisschen was los. Auch da gab es schon 2 Spieltage und in der Tabelle ist es richtig, richtig eng. Wir haben eine Mannschaft mit der SG BBM Bietigheim, die sich jetzt 4 Punkte Vorsprung erarbeitet hat auf Baling, auf Elbflorenz und auf Potsdam. Dahinter nach einer Niederlage etwas überraschend gegen Hagen die HSG Nordhorn-Lingen jetzt mit 11 Minuszählern. Also auch da ist es unglaublich eng. Trotzdem habe ich mich entschieden, heute über ein anderes Thema zu sprechen und nicht über die sportliche Aktualität. Das hat auch ein bisschen mit meinem Zeitmanagement zu tun. Ist nicht immer möglich, dass ich da noch tagesaktuell berichten kann. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, und ja, alles rund um das Topspiel beispielsweise zwischen Kiel und Magdeburg konntet ihr bei Dein mitverfolgen, live natürlich. Ihr konntet lesen auf den unterschiedlichen Portalen. Also von daher denke ich, ist das durchaus in Ordnung. Aber heute geht es um ein Thema, das mich besonders juckt. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Es ist deswegen interessant, weil es wichtig ist für die Zukunft unserer Sportart. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche und sehr interessante Aspekte. Und jetzt kann man natürlich überlegen, mit wem spricht man über dieses Thema? Mit wem spricht man über das Thema Zielgruppen, Marketing, Social Media und natürlich auch Lösung. Wo kann man sich etwas abschauen? Was machen andere gut, wo man eventuell denken könnte, ja, Das können wir doch eigentlich auch, weil wir haben in Deutschland in der Regel mehr Leute zur Verfügung, die sich darum kümmern können. Und all das bespreche ich jetzt mit einem Gast, den der ein oder andere von euch vielleicht kennt und eventuell habt ihr seine Texte schon mal wahrgenommen. Er ist vor allem bei LinkedIn sehr präsent unterwegs und warum er sich zum Beispiel selbst auch für diese Plattform entschieden hat, das werde ich ihn jetzt gleich fragen. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Marco Kehrenberg. Hallo Marco.
Hallo Sascha. Moin. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du sie auch sehr spontan angenommen hast. Ja, starten wir auch direkt mal durch mit der Frage, die ich ja gerade schon mehr oder weniger in den Raum geworfen habe. Warum machst du gerade bei LinkedIn so viel? Was ist da deine Herangehensweise?
Bei LinkedIn habe ich ja vor allen Dingen die Möglichkeit, auch mal etwas längere Texte zu schreiben und meine Gedanken darzuteilen. Und zum anderen, du sprachst gerade das Thema Zielgruppe schon an. Da erreiche ich ja genau die Menschen, die ich erreichen möchte. Das sind die, die professionell im Sport unterwegs sind, die Entscheider, die Geschäftsführer in den Vereinen, aber halt auch die Menschen, die sich mit ähnlichen Fragen und Themen umtreiben. Und ja, da bin ich jetzt seit einem guten Jahr recht aktiv. Mehrfach die Woche teile ich da meine Gedanken und bekomme da jede Menge Resonanz.
Das ist mir auch schon aufgefallen, unter anderem von mir, weil mir das selber aufgefallen ist, dass da die Leute auch interagieren. Also dir gelingt es im Prinzip, die Leute hinterm Ofen hervorzulocken mit deinen Statements, kann man schon so sagen.
Ja, vielleicht habe ich da auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Natürlich fällt es immer leicht, da an der Oberfläche zu kratzen und zum Beispiel zu teilen, wie viele Menschen jetzt mal wieder bei einem Handball-Länderspiel in den Öffentlich-Rechtlichen eingeschaltet haben. Ich bekomme aber halt auch das Feedback darauf, dass meine Gedanken ja oft ein bisschen tiefer gehen und da auch Themen dabei sind, die die Handballwelt einfach beschäftigen. Ich habe sicherlich den Vorteil, dass ich nicht an einen einzelnen Verein oder an eine einzelne Partei gebunden bin, sondern da das große Ganze beurteilen kann und nicht immer aus der Vereinsbrille argumentiere. Und ich glaube, das kommt halt auch ganz gut an.
Da muss ich natürlich erstmal nachhaken. Vielleicht erklären wir auch mal genau, was dein Handballhintergrund ist. Warum beschäftigst du dich mit Handball und in welchen Bereichen tust du das? Bist du auch für einzelne Medienhäuser unterwegs?
Ja, also die Kurzform von dem, was ich mache, ist sicherlich Marketingberatung. So die etwas längere Variante ist, dass ich Organisationen im Sport dabei begleite, sich halt in den Bereichen Marketing und Kommunikation strukturierter und strategischer aufzustellen. Also es geht dann nicht um einzelne Postings oder irgendwie Aktionen und Kampagnen, sondern eher um klare Ziele, um regelmäßiges Feedback und halt darum, so die nächsten Schritte zu definieren. Mein persönlicher Hintergrund ist, dass ich eigentlich mein ganzes Leben schon mich in der Handball-Business-Welt, so nenne ich es mal, aufhalte. Ich habe tatsächlich mit 14 mal ein Schülerpraktikum gemacht beim Deutschen Handballbund. Da war ich damals der erste Schülerpraktikant. Und so hat sich das immer weiter durchgezogen. Ich war später bei Hannover Burgdorf während meines Studiums, habe in den Niederlanden studiert, in der Zeit da dann auch selber in der Eredivisie gespielt. Ich kenne also auch die andere Seite der Medaille. Und habe später mal eine Webseite gebaut im Bereich Handball-Ticketing, habe mir das angeschaut und darüber bin ich dann mit den Kollegen bei Handball World in Kontakt gekommen. So, und jetzt die letzten Jahre habe ich in einer Digitalagentur den Beratungsbereich geleitet und bin seit letztem Jahr selbstständig als Marketingberater und habe da halt auch viele Kunden, gerade halt im Handball, wo es genau um die Themen geht, die wir heute auch besprechen wollen.
Sind denn dann deine Kunden primär die Vereine?
Ja, es tut sich ja gerade viel. Also primär sind es im Moment eher noch die Verbände. So der Europäische Handballverband ist zum Beispiel ein Kunde von mir. Ich schreibe eine Marketingkolumne für den DRB. Das zeigt ja auch schon, dass die Beziehungen dahin ganz gut sind. Bei den Vereinen setzt gerade ein Umdenken an. Einige Vereine sind da schon etwas weiter, andere sicherlich noch so gerade an der Startlinie oder bringen sich in Position. Von daher ist das Momentum gerade total spannend.
Wenn du das so sagst, würde ich gerne mal von dir wissen, was ist eigentlich der erste Rat, den du deinen Kunden gibst? Also wenn du von denen eine Anfrage bekommst, was ist das Erste, was ist das Wichtigste vielleicht auch?
Ich frage eigentlich jedes Mal erst, warum sie das denn machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Social Media sprechen, das ist ja alles kein Selbstzweck. Also niemand steht da jetzt auf und sagt, ja, wir machen jetzt heute mal irgendwie lustige Postings einfach, damit wir auch mit dabei sind. So, da sollte schon immer halt ein Ziel dahinter sein. Und das ist auch das Erste, was ich dann mit denen bespreche. Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und erst daraus können wir eigentlich die Maßnahmen ableiten, die dann letztendlich zum Erfolg führen sollen. Aber wenn du halt dieses Ziel nicht hast, dann wird es natürlich schwer. Dann laufen halt alle planlos umher und jeder macht was und es sieht dann mal mehr, mal weniger gut aus. Aber das wird halt schwer, dann dieses Ziel zu erreichen.
Ich glaube, diejenigen, die hier regelmäßig reinhören, wissen, ich halte zum Beispiel relativ viel davon, was die EHF so macht, was die Außendarstellung angeht. Auch wenn es da jetzt so ein bisschen Unruhe gab im Rahmen der Europameisterschaft. Das lag ja an dieser durchaus klaren Aussage von Dago Sigurdsson bei der großen Abschlusspressekonferenz. Aber generell finde ich zum Beispiel sehr gut, was die im Bereich Social Media machen. Sie haben sich da in den vergangenen Jahren deutlich modernisiert. Sie sind sehr offen, sie sind sehr kreativ. Daher glaube ich jetzt mal, dass die EHF genau weiß, was sie will. Aber hast du auch Kunden, die überhaupt nicht wissen, was ihr Ziel ist?
Ja, da arbeiten wir dann ja dran. Das ist ja das Gute. Aber grundsätzlich, ich war vor 2 Wochen beim Spobis oder vor 1,5 Wochen. Das ist so eine große Sport- oder die größte Sport-Business-Konferenz, die es gibt. Und da bekommt man natürlich dann auch viel, also zum Hintergrund, den Tag vorher war die Ligatagung der Handball-Bundesliga. Die Handball-Bundesliga gemeinsam mit dem DRB hatte einen großen Stand da. Von daher gab es viel Handballvertreter und Vertreterinnen vor Ort. Und da hört man natürlich dann auch nochmal genauer hin, wie denn da so die Lage gerade ist. Und ehrlich gesagt teilt sich die Handball-Bundesliga da gerade noch in verschiedene Lager, was die Themen Social Media und Marketing angeht. Die Lager gehen so von einige wenige, sehen sehr gut die Vorteile, haben schon klare Ziele für sich definiert und investieren dann auch da in diese Bereiche. Andere wissen, oh, wir können damit richtig große Potenziale erschließen, wir müssten eigentlich was machen, wir wissen aber noch nicht so richtig wie. Und dann gibt's natürlich auch einige, die eher unterwegs sind und sich denken, was soll ich denn da jetzt machen und warum bekomme ich auf einmal hier so viele Vorschriften seitens der Liga? Warum muss ich jetzt hier investieren? Warum muss ich auch in zum Beispiel einen Digitalisierungstopf einzahlen? Ich verstehe das alles nicht. Die verstehen das halt mehr so als Zwangsabgaben, etwas überspitzt ausgedrückt.
Dann nehme ich diese überspitzte Formulierung mal auf und frage dich, warum sehen die das denn so? Diese Zwangsabgabe hat ja einen in dem Fall äußerst sinnvollen Zweck. Also wir haben ja alle mitbekommen, was Christian Seifert jetzt im Rahmen der Spobis gesagt hat. Er meinte und hat das natürlich auch dann ein bisschen provokant und überspitzt formuliert, dass die Vereine vielleicht mal auf den Kaderspieler 16, 17 und 18 verzichten sollten, um dann irgendjemanden im Bereich Marketing einzustellen, der den Club dann weiter voranbringt, vor allem natürlich strategisch und am Ende dadurch dann auch finanziell. Aber wenn wir mal von Seiferts Aussage nochmal wegkommen, warum sehen das die Vereine eventuell als in Anführungsstrichen Zwangsabgabe? Weil das ist aus meiner Sicht völlig sinnvoll.
Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Und da muss man natürlich auch betrachten, dass die Ausgangslage, sagen wir mal beispielhaft, in Eisenach sicherlich eine andere ist als in Kiel. Grundsätzlich hast du da weniger Probleme, oder du hast an beiden Standorten jetzt nicht das große Problem, die Halle erstmal voll zu bekommen, aber natürlich in einer ganz anderen Dimension. So, trotzdem wird es halt in einigen Vereinen eher als Ausgabepunkt verstanden und weniger als Invest darin, dass ich zum Beispiel mehr Fans an den Verein binde, dass ich mehr Merchandise verkaufe, dass ich die Halle voll bekomme und dass ich darüber vielleicht auch Sponsoren aktiviere. Denn es hat ja schon immer so geklappt. Andere sehen das halt wirklich mehr auch als zukünftige Einnahmequelle. Digitales Marketing ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen. Also wir sehen ja in allen möglichen Unternehmensbereichen, in allen möglichen Wirtschaftszweigen, dass das einfach ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Und letztendlich dürfen wir aus meiner Sicht auch den Handball nicht überhöhen. Wir sind in vielen Bereichen auch einfach Eventveranstalter und müssen gucken, dass wir vor allen Dingen mal so der Großteil der Einnahmen im Handball bezieht sich ja aus Sponsoring und den Spieltagserlösen, dann müssen wir halt auch diese Maßnahmen anwenden, um da erfolgreich zu sein. Zu Christian Seiferts Aussage, das verstehe ich natürlich. Auf der anderen Seite müssen wir auch da ein bisschen vorsichtig sein, nur weil wir mehr Marketing- und Social-Media-Mitarbeiter einstellen, heißt das ja nicht automatisch, dass alles besser wird. Also auch das ist ja nicht automatisch die Lösung für den deutschen Handball.
Ja, auf gar keinen Fall ist sie das. Also ich finde gut, wenn auch in die Strukturen investiert wird. Ich denke, dass das längst nötig ist. Es gibt nach wie vor Vereine, die keinen hauptamtlichen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin haben. Vielleicht kann ich das mal kurz einwerfen. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Wie kann das sein, dass nicht alle 18 Bundesligisten jemanden haben, der hauptamtlich genau in dieser Position unterwegs ist?
Ja, weil sie die Vorteile davon nicht sehen. Und das ist natürlich auch so eine Sache der Messbarkeit. Wenn du überhaupt gar nicht weißt, was jetzt dazu führt, dass ein weiterer Fan in die Halle kommt oder woher eigentlich ein Sponsor kommt, dann wird das natürlich auch schwer, einzelne Maßnahmen zu beurteilen. Wir machen da auch im Social-Media-Bereich oft den Fehler, dass wir rein dann über Reichweite gehen und sagen, ja, dieses eine Posting hat jetzt hier 500.000 Menschen erreicht. Ja, aber wenn daraus dann eigentlich nichts entsteht, dann hast du auch davon nichts. Also dieser Zusammenhang von, was sind eigentlich die Kennzahlen, die wir uns anschauen sollten, mit wie haben wir das eigentlich erreicht? Also das ist das, was ich eingangs beschrieben habe. Eigentlich braucht es da klare Strukturen, klare Ziele, eine regelmäßige Analyse und dann halt auch ein Feedback darauf. Und nur dann kannst du konstant besser werden. So ist es jetzt gerade immer. Es werden einzelne Maßnahmen gefahren. Wir können auch Empfehlungen reinwerfen, wie zum Beispiel stellt doch mal einen Pressesprecher ein oder macht mehr im Bereich Social Media. Aber es bleibt dann alles bei diesen Maßnahmen und es fehlt eigentlich die Verbindung hin zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen.
Sind die Vereine dahingehend nicht ausreichend geschult? Weil alles, was du sagst, klingt ja äußerst logisch. Also wenn ich dir jetzt zuhöre, bekomme ich den Eindruck, du weißt, wovon du sprichst. Sonst wärst du ja auch nicht in diesem Bereich tätig, ist ja logisch. Aber ich habe dann wiederum das Gefühl, dass ja vielleicht die Vereine auch teilweise nicht ausreichend zuhören. Eventuell ist das auch ein Problem. Keine Ahnung.
Ja, und also erstmal danke. Aber es ist dann halt schon so, aus meiner Sicht wird da auch zu viel mit Druckkulissen gearbeitet. Also das, was wir jetzt sehen, Christian Seifert sagt, Kaderspieler 16, 17, 18, nimm den doch mal eher weg und stell einen Social-Media-Mitarbeiter ein oder ihr müsst in einen Digitalisierungstopf einzahlen. Das macht einem Geschäftsführer oder treibt ihm erstmal die Sorgenfalten auf die Stirn. Ich glaube, stärker wäre es, wenn wir mehr mit Inspiration arbeiten und gemeinsam zum Beispiel Best Practices raussuchen und sagen, schaut mal, dieser Verein, vielleicht auch gar nicht aus dem Handball, hat das und das und das gemacht und das hat dazu geführt, dass er jetzt mehr Zuschauer hat oder mehr Merchandising-Einnahmen. Also eher mal gemeinsam zu schauen, was hat denn bislang funktioniert. Und da fehlt mir ehrlich gesagt zum einen der Austausch unter den Bundesligisten oder unter, das ist jetzt auch kein Handball-exklusives Thema, aber der Austausch grundsätzlich untereinander. Und zum anderen sehe ich da auch ein bisschen die Handball-Bundesliga in der Pflicht. Da gibt es ja auch mittlerweile Arbeitsgruppen in bestimmten Bereichen, aber da noch mehr herauszuarbeiten, was klappt denn eigentlich? Was sind unsere Empfehlungen? Statt halt immer wieder zu sagen, ja, ihr müsst jetzt aber noch jemanden in dem Bereich einstellen.
Verstehe ich das richtig? Du bist der Meinung, erstmal die Verantwortlichen der einzelnen Vereine in der Bundesliga sollten sich häufiger vielleicht mal zusammensetzen und vielleicht dann auch noch häufiger mit Verantwortlichen und Mitarbeitern aus anderen Sportarten sprechen?
Absolut, absolut. Und da ist sicherlich so ein gemeinsamer Auftritt bei einer Sport-Business-Konferenz der absolut richtige Schritt. Wenn ich aber mit Mitarbeitern spreche, also wer ist dann letzten Endes vor Ort? Das sind halt größtenteils die Geschäftsführer und die haben vielleicht noch einen Mitarbeiter mit dabei. Wenn ich dann aber mit zuständigen Mitarbeitern für die Bereiche Kommunikation, Marketing, Social Media in den Vereinen spreche, dann gibt es da eigentlich schon kaum, also bis auf wenige persönliche Beziehungen, gibt es da jetzt nicht ein übergreifendes Netzwerk, wo man sich mal untereinander bespricht, was eigentlich gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Handball-Bundesligisten zu Gast und habe da auch ein paar kritische Fragen gestellt und dann kam halt schon so die Aussage, naja, hier ist schon jeder sich selbst am nächsten und die Ausgangslage ist so unterschiedlich, dass das schwierig ist, da jetzt übergreifende Empfehlungen auszusprechen. Das sehe ich ein bisschen anders. Also da grundsätzlich über den Tellerrand hinauszuschauen, halte ich für eine gute Idee. Und letzten Endes wollen wir auch alle gemeinsam die Sportart entwickeln. Darum wundert mich, dass dann doch viel einfach in der eigenen Geschäftsstelle entwickelt und besprochen wird.
Diese Aussage, dieses Zitat, ich wiederhole das jetzt nochmal, da sind eigentlich die meisten sich selbst die Nächsten, überrascht und schockiert mich nicht, weil ich jetzt schon relativ lange in dieser Branche unterwegs bin, in diesem Bereich Handball, in dieser Blase. Hat dich das überrascht oder schockiert?
Eigentlich nicht so richtig. Es ist aber auch so, ja, das ist, glaube ich, auch die große Diskrepanz zwischen dem, was dann auf Podiumsdiskussionen besprochen wird, wenn jetzt zum Beispiel vor anderthalb Wochen Marc Schober da sitzt, Frank Bohmann da sitzt und Christian Seifert da sitzt. Die haben natürlich eine große Vision für den Handball und möchten das weiterentwickeln. Aber die Realität ist dann halt eben oft, dass beim BHC und Bietigheim und wie sie alle heißen, dann halt doch junge Mitarbeiter da sitzen, die für Social Media eingestellt worden sind und die vor allen Dingen erstmal gucken müssen, dass sie Content für die nächste Woche entwickeln und in den meisten Fällen ja auch noch Aufgaben nebenbei haben und gar nicht exklusiv für ein Thema eingestellt sind. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr Expertise auf den Geschäftsstellen, was denn eigentlich die Strategie dahinter ist und auch auf höheren Ebenen, dass einfach ein Verständnis dafür da ist, dass das halt eben nicht einfach nur ein Ausgabebereich ist, sondern man damit auch richtig was erreichen kann.
Wir sprechen ja in solchen Fällen gerne von verkrusteten Strukturen, dass alles ein bisschen altbacken ist, eingestaubt. Trifft das in diesem Fall auch zu?
Eigentlich, also wenn du dir jetzt mal die Geschäftsführer in der Handball-Bundesliga anschaust, dann ist der Altersdurchschnitt jetzt nicht immens hoch. Trotzdem, also ich glaube nicht, dass jeder Instagram installiert hat, wenn ich ehrlich bin. Und da geht es ja schon damit los. Es gibt ja mittlerweile auch in jedem Verein Mitarbeiter, die fest dafür eingestellt worden sind. Die Frage ist halt immer, werden die auch komplett ernst genommen in dem, was sie tun? Und haben sie alle Freiheiten, die sie eigentlich brauchen, um da richtig loslegen zu können? Es gibt, ehrlich gesagt, aber halt auch, wenn jetzt zu dieser Saison wurde ja vorgeschrieben von der Handball-Bundesliga, dass zum Beispiel jeder Verein eigentlich einen Content-Creator einstellen muss oder jemanden hat, der dafür zuständig ist. Natürlich gibt's auch da weiterhin Schweinchen-Schlau-Lösungen und dann macht irgendwie der Physiotherapeut noch ein paar Fotos nebenbei. Das kann ja aber nicht die Lösung sein. So, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass am Ende keine Ergebnisse dabei rumkommen. Genauso wenig wie wenn man mit der lokalen Marketingagentur Barter-Deals macht und irgendwie Marketingleistungen gegen VIP-Tickets rausgibt. Das werden dann halt auch alles halbgare Lösungen. So ehrlich müssen wir auch sein. Das hat dann weniger mit verkrusteten Strukturen zu tun, sondern eher mit dem Weg des geringsten Widerstandes, habe ich oft das Gefühl.
Das ist ja vor allem eins, das ist nicht zielführend. Also dadurch erreicht man ja auch gar nichts.
Genau, richtig. Und so dreht sich da das Rad halt immer weiter. Also wenn du 50% gibst, kommen halt auch meistens 50% bei raus. Und das wundert mich, weil wir in einer Sportart unterwegs sind, wo Einsatz und Zielorientierung grundsätzlich gewertschätzt wird.
Ja, das ist tatsächlich komisch. Du hast mir ja übrigens zwei Thesen geschickt, die möchte ich gerne mal aufgreifen. Die besprechen wir jetzt mal nacheinander. Die erste These ist, mehr Marketing- und Social-Media-Mitarbeiter sind nicht automatisch die Lösung für den deutschen Handball. Warum?
Genau, da sind wir ja gerade jetzt schon kurz drauf eingegangen. Also wenn wir mehr Mitarbeiter in den Bereichen einstellen, dann bekommen wir vor allen Dingen erstmal eins, wahrscheinlich mehr Inhalte. Das ist auch das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, also mehr Output von denen. Wenn ich jetzt nach der Europameisterschaft auf die gängigen Kanäle schaue, dann ist das ja auch so. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, da ist ja jetzt viel, viel mehr da als in den Jahren zuvor. Und das ist grundsätzlich erstmal gut. Das heißt, wir haben eine höhere Reichweite. Aber nicht, weil wir eine höhere Reichweite haben, haben wir auch etwas erreicht. Also das ist wieder das Thema, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Was sind denn grundsätzlich unsere Ziele? Wir haben dann ja immer wieder die Enttäuschung erlebt, dass wir tolle Turniere gespielt haben, viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und am Ende ist aber zum Beispiel für die Handball-Bundesligisten gar nicht klar, wie gehen wir jetzt damit um. Und das sehe ich dann auch häufig, wenn ich durch meinen Instagram-Feed oder durch andere Kanäle schaue, dann sehe ich, wie viele Vereine auf irgendwelche TikTok-Trends aufspringen und das jetzt auch mitmachen, was dann auch sicherlich kurzfristig Reichweite bringt. Aber ich frage mich dann halt auch, worauf soll das denn jetzt einzahlen? Und da merkt man halt, dass den Vereinen oft nicht klar ist, was sie denn eigentlich damit erreichen wollen. Und dann haben sie halt junge, kreative Mitarbeiter, die den nächsten tollen Trend umsetzen. Aber also wenn Andy Wolf irgendwie mal wieder ein Wasserglas mit Oberflächenspannung da irgendwie befüllen soll, dann frage ich mich halt auch, wo wollen wir denn eigentlich hin?
Also du siehst dann den Inhalt teilweise kritisch, dir fehlt auch ein bisschen die Weitsicht. Was wäre denn deiner Meinung nach die passende Lösung? Weil wir wollen in diesem Gespräch natürlich auch aufzeigen, nicht nur, wo vielleicht die Fehler liegen, sondern wie man es besser machen könnte.
Genau, ja. Also wie gesagt, es fängt eigentlich mit den Zielen an. Und das wäre auch mein Appell an die Vereine. Das kann alles kein Nebenprojekt sein. Da fließen mittlerweile so viele Mittel rein. Das ist auch einfach ein Weg, die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit eines Clubs sicherzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Verkaufskanal im Ende auch. Und da kann es nicht sein, dass man einfach unstrukturiert loslegt. Also ich würde immer raten, sich einmal wirklich Gedanken zu machen, was letztendlich die Ziele sind und wie man die kommunikativ erreichen kann. Also nicht einfach auf der Maßnahmenebene loslegen und sich ein cooles Posting überlegen, sondern eher den Schritt zurückzugehen und zu sagen, schaut mal, wir brauchen eigentlich noch so und so viele Zuschauer hier. Wie können wir jetzt den nächsten Spieltag oder generell unsere Spieltage oder die Rückrunde so auf Social Media präsentieren, in unserer Kommunikation insgesamt präsentieren, das gilt ja auch für einen Newsletter und für die Webseite, dass die Leute einfach verstehen, hier ist richtig was los und ich möchte da hinkommen. Und der Appell an die Handball-Bundesliga wäre halt, wir brauchen mehr Inspiration eigentlich, mehr Beispiele, wie es aussehen kann.
Meinst du damit Beispiele von innerhalb des Handballs oder eher von außerhalb des Handballs?
Es gibt sowohl in Deutschland gute Beispiele, die man nutzen könnte im Handball. Wir können uns aber natürlich auch andere Sportarten anschauen. Ich war aber zum Beispiel auch letztes Jahr in Dänemark unterwegs und habe mir da mal angeschaut, wie die Vereine das eigentlich machen. Also das meine ich mit Blick über den Tellerrand. Das kann sowohl unsere eigene Sportart betreffen, aber natürlich auch außerhalb. Wobei ich immer schon finde, dass wir im Handball so viele tolle Werte und so viele positive Aspekte haben, dass wir gar nicht so viel nach rechts und links schauen müssen, sondern uns oft auch mehr auf uns selber fokussieren müssen und eigene Lösungen entwickeln müssen.
Sind wir da teilweise nicht mutig genug? Fehlt uns ein bisschen der Hang, der positive Hang zum Risiko?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Risiko bezeichnen würde oder ob wir da mutig sein müssen. Ich glaube, wir müssen oft einfach auch mehr in uns selber vertrauen, statt irgendwie wieder beim Basketball zu sagen, oh, die sind so viel cooler und haben mehr Lifestyle als wir. Wir haben so viele tolle Themen im Handball. Alle sind begeistert, zum Beispiel über die familiäre Atmosphäre in der Halle. Dann lass uns doch überlegen, was können wir denn damit machen? Also nicht immer bei den anderen Sportarten reinschauen und sagen, oh, die haben aber jetzt diesen Vorteil und die haben das. Ja, wir haben auch ganz viele tolle Vorteile. Da müssen wir uns eher darauf konzentrieren. Das wäre mein Gedanke.
Wie würdest du persönlich das denn umsetzen?
Sind wir schon bei These 2? Das ist ja sehr gut. Wollen wir da direkt weitermachen?
Ja, wir müssen nicht unbedingt springen, aber ich finde es auch in dem Zusammenhang natürlich interessant, weil du sagst, man muss sich natürlich Ziele setzen und überlegen, was man genau macht, beziehungsweise worauf man hinarbeiten möchte. Wir haben tolle Werte, zum Beispiel diese familiäre Atmosphäre, aber wie kriegen wir das in Einklang mit einem guten Marketing?
Ja, also nehmen wir zum Beispiel mal das Spieltagserlebnis. Wenn ich mir das so anschaue, also im Endeffekt steht und fällt es ja damit, was eigentlich unser Kernprodukt ist. Du kannst ja noch so tolles Marketing machen, wenn am Ende das Produkt nicht stimmt, dann wird es halt schwer, das auf Dauer gut zu vermarkten oder Menschen dafür zu begeistern. Wenn wir es einfach schaffen, unser Kernprodukt so gut zu präsentieren, dass Menschen davon alleine dann sagen wollen, ja, da möchte ich unbedingt hin, dann ergibt sich das Marketing ja eigentlich von alleine, dann ergibt sich auch die Kommunikation von alleine. Ein Beispiel, ich war letztes Jahr in Skjern unterwegs in Dänemark. Die schaffen es einfach, quasi ihre gesamte Kommunikation so aufzubauen, dass die die ganze Zeit auch immer transparent zeigen, wie viele Tickets haben wir schon für das nächste Spiel verkauft. Was gibt es an Rahmenprogramm beim nächsten Spiel? Letzte Woche habe ich gesehen, da war Kinderfasching, da war ein Interview mit Spielern. Mats Mensa und Emil Berghold wurden als Weltmeister geehrt. Es wurde noch ein anderer Spieler für seine langjährige Treue zum Verein geehrt. Es gab eine Autogrammstunde nach dem Spiel, kostenlose Trikotbeflockungsaktionen. Die haben einen tollen Fanshop in der Halle. Und all das findet nicht nur an diesem Tag in der Halle statt, sondern natürlich auch vorher und nachher auf den diversen Kanälen. Das heißt, da wird eigentlich ein Familienevent geschaffen, wo ich als Familie dann auch total verstehe, das macht Spaß, das macht Sinn, dass wir da hingehen, wir wollen unterhalten werden. Es ist mehr als nur ein Handballspiel. Und dann öffnet die Halle an so einem Mittwoch da auch einfach mal um 16.30 Uhr, was halt auch Familien grundsätzlich entgegenkommt. Und das meine ich mit mehr Fokus auch auf das, was uns eigentlich ausmacht. Wir sind ein familiärer Sport und darauf sollten wir uns zum Beispiel auch mehr fokussieren. Und das nehme ich zum Beispiel in vielen Kommunikationskanälen bislang auch viel zu wenig wahr.
Jetzt mal bezogen auf die Anwurfzeit, hat natürlich auch was damit zu tun, was zum Beispiel ja die Lizenzinhaber dann auch gerne möchten. Aber nehmen wir mal jetzt dieses frühe Öffnen der Hallentore um 16 Uhr unter der Woche. Du sagst, das kommt Familien entgegen. Ich höre schon wieder die Menschen in Deutschland, wie sie sagen, ja, aber so früh, da muss ich ja noch arbeiten. Wie soll ich das denn hinbekommen? Das ist ja eigentlich dann der Klassiker.
Ja, natürlich, natürlich. Dass es aber funktioniert, sehen wir in Dänemark. Also ich hatte die Dokumentation von Juri Knorr letztens gesehen, der sich ja auch ganz verwundert zeigte, dass die sich in Aalborg, die Zuschauer, den ganzen Tag eigentlich an der Halle aufhalten. Gut, das wird sicherlich da eher aufs Wochenende zutreffen. Wir haben jetzt begeisterte Stimmen aus der Fanzone gehört in Herning, wo sogar Bennett Wiegert mit leuchtenden Augen berichtet hat, dass das vielleicht genau das ist, was der Handball braucht. Also wir werden immer wieder Argumente finden, warum bestimmte Anwurfszeiten nicht funktionieren. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen uns da eher darauf fokussieren, was denn eigentlich die Stärke des Handballs ist, was auch unsere favorisierte Zielgruppe ist. Und dann sollten wir eher denen es möglichst einfach machen, die Events zu besuchen und möglichst attraktiv machen. Und das geht halt eben von Rahmenprogrammen über Öffnung der Hallenzeit, aber auch zum Beispiel bis hin zum Catering und bezahlbaren Preisen, dass das möglich ist. Und dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir da nicht ausreichend Menschen dafür begeistern können, den Weg in die Halle zu finden. Übrigens in Hannover wird das ja so gehandhabt. Die haben mittlerweile ja jeden Spieltag, jeden Heimspieltag, ein Mottotag. Das geht von, ich weiß gar nicht, was jetzt gestern gegen Wetzlar war, aber das geht vom Blaulichtspieltag über halt einen Familienspieltag, über einen Gesundheitsspieltag und. Da ist jedes Mal etwas los. Und sowas würde ich mir viel häufiger wünschen, weil das im Endeffekt das Marketing und die Kommunikation viel einfacher macht.
Wo du gerade das Beispiel Hannover ansprichst, gleich kommen wir nochmal zu der Nummer ins Kern zurück. Du sprichst jetzt an, die haben da immer einen Mottotag. Was die auch geschafft haben ist, und sie spielen ja in der Bundesliga in dieser Saison sportlich nicht so erfolgreich wie in den beiden Jahren davor, sie kriegen trotzdem die Halle immer relativ voll. Und das hat ja dann nicht mehr nur zwangsläufig mit dem zu tun, was auf der Platte passiert.
Genau richtig. Und so schaffst du es ja auch, dich vom sportlichen Erfolg ein wenig zu lösen. Also oft wird so der sportliche Erfolg als das einzige Allheilmittel präsentiert, um eine Halle voll zu bekommen. Aber da ist Hannover ja, so wie du sagst, ein gutes Beispiel in dieser Saison für. Andere Vereine haben dieses Jahr etwas größere Probleme, die Halle voll zu bekommen. Aber bin ich auch ehrlich, wenn ich letzte Woche bei einem Bundesligaspiel war und eigentlich steht irgendwie im Nieselregen ein Vorführwagen vom lokalen Autohaus vor der Halle und das einzige Highlight im Foyer ist, dass der lokale Versicherer da einen Infostand hat und ansonsten werden über den Videowürfel 1-2 Spiele gemacht und das riecht auch irgendwie noch in der Halle, dann frage ich mich halt schon, wie das ein Familienevent sein soll. Dann bezieht sich das halt eben doch nur auf den Handball und das ist, glaube ich, nicht der alleinig richtige Weg.
Wir besprechen dann gleich mal, in welcher Halle du gewesen bist, weil das interessiert mich natürlich brennend. Ja. Aber das Interessante, was du auch angesprochen hast, wie das ins Kern gemacht wird, und ich möchte das nicht zu kleinreden, aber im Vorfeld darauf hinzuweisen, wie viele Tickets es noch gibt und wie das Rahmenprogramm aussieht, Marco, das ist ja alles andere als Hexerei. Das sind ja ganz, ganz simple Dinge.
Und ich glaube, das ist auch das, was mich so triggert. Wir lassen da ein bisschen außer Acht, wen wir eigentlich erreichen wollen und was wir eigentlich erreichen wollen und stellen uns das halt immer so vor, dass dann halt doch ein junger Social Media Manager oder Managerin in die Halle gehen muss und beim Training die Jungs überreden muss, dass sie nochmal lustige Spielchen machen. Und am Ende geht es darum ja aber meistens gar nicht. Das ist auch nett. Der Klassiker im Marketing ist dann ja, das zahlt auf die Marke ein. Aber auch das hat mir letztens ein Aufsichtsrat aus der Handball-Bundesliga gesagt. Marco, wann zahlt denn die Marke auch mal aus? Und da muss man drauf hinarbeiten. Das passiert nicht von alleine. So letzten Endes braucht es da halt eine klare Ansage auch quasi an die Fans. Ein Call to Action sozusagen. Hey, wir haben jetzt hier Tickets, wir haben ein cooles Programm. Komm doch bitte wieder vorbei. Und das meine ich mit zielorientierter Kommunikation.
Es ist natürlich auch so, dass man das Gefühl bekommt, dass der ein oder andere Verein das gar nicht so nötig hätte. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie groß die Euphorie in Gummersbach ist, die könnten ja pro Spiel wahrscheinlich aktuell nochmal 2000 Tickets mehr problemlos an die Leute bringen. Ja? Oder vielleicht auch bei den Füchsen Berlin als deutscher Meister, verpflichten dann jetzt noch die Kamem und so weiter und so fort. Simon Pütlik wird auch irgendwann kommen. Also wenn man das alles sieht, bekommt man schon das Gefühl, die brauchen gar nicht so viel tun. Ist das vielleicht dann auch der große Fehler?
Das ist ganz spannend, dass du Gummersbach nennst, weil gerade in Gummersbach habe ich das Gefühl, dass sich da sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht werden, wie man zum Beispiel ein Spieltagserlebnis noch für mehr Fans zugänglich machen kann und vielleicht auch am Spieltag selber eine engere Bindung zum Beispiel zu den Partnern schafft. Also Das Aalborg-Modell ist ja ähnlich. Ich glaube auch, die haben grundsätzlich keine Thematik damit, ihre Halle ganz gut gefüllt zu bekommen. Aber es ist natürlich schon auch nochmal attraktiver, wenn Zuschauer mehrere Stunden vor dem Spiel und vielleicht auch nochmal länger nach dem Spiel vor Ort sind und dann natürlich ihr Geld ausgeben. So ehrlich müssen wir auch sein. Und in Berlin ist es ja sicher eine andere Ausgangslage. Da gibt es innerstädtisch natürlich große Konkurrenz durch alle weiteren Sportarten, die da noch so vertreten sind. Da haben die Berliner aber ja auch schon einen guten Weg gefunden, wie sie grundsätzlich die Show drumherum attraktiver machen können. Also da ist ja vor jedem Spiel ein Musikakt, wo ich mich auch schon ein, zwei Mal gefragt habe, wie das eigentlich so als Spieler ist, wenn du halt da sehr, sehr früh von der Platte beim Aufwärmen runter musst, weil da noch ein Konzert stattfindet. Aber gerade in Berlin musst du halt sowas machen. Da glaube ich aber, da liegt noch viel Potenzial auch da drin, dieses Erlebnis dann auch auf den eigenen Kommunikationskanälen zu zeigen, so dass ich nicht nur, wenn ich in der Halle bin, verstehe, boah, das ist ja richtig geil hier, sondern halt auch, wenn ich einfach eine Berliner Familie bin, die jetzt gar nicht viel mit Handball zu tun hat, das mal bei Instagram zum Beispiel sehe und verstehe, oh, da ist ja richtig was los, da müssen wir auch mal vorbeischauen.
Ich finde diese Frage interessant, die dir gestellt wurde, wann sich das denn mal auszahlt. Ich finde, dass das doch eigentlich relativ logisch ist. Das ist ja eine stetige Entwicklung. Also wenn du die Dinge über die Zeit besser machst und zum Beispiel in einem Foyer oder auch vor der Halle, ist im Winter natürlich manchmal ein bisschen schwierig, Dinge anbietest, die die Leute an die Marke, an den Verein binden. Natürlich auch die jüngeren Fans, die kommen ja dann mit ihren Eltern und die bringen dann vielleicht noch ein paar Bekannte mit, die haben dann auch wieder Kinder und so weiter. Dann wird dieser Kreis an Interessierten ja immer größer. Die lassen dann auch dauerhaft immer mehr Geld da. Die kaufen dann Trikots, Schals, Mützen und so weiter. Die konsumieren Getränke und Essen vor Ort. So zahlt sich das ja aus. Also für mich ist das eigentlich logisch. Deswegen wundert mich diese Frage ein bisschen.
Ja, das ist aber auch so das Hannover-Phänomen. Also die haben damit ja auch nicht letztes Jahr angefangen. Ich erinnere mich da, ich habe mittlerweile vor über 10 Jahren da Praktikum gemacht und habe letzte Woche Eike Korsen getroffen und habe ihm auch nochmal gesagt, dass ich zu meiner Praktikumszeit oft bei einigen Spieltagen das Gefühl hatte, so, warum machen wir denn das jetzt noch? Warum laden wir jetzt diese Gruppe nochmal zusätzlich mit ein? Und da fehlte dieser Blick auf das Gesamtbild. Aber das zahlt sich heute aus, weil heute sind unterschiedlichste Gruppierungen aus Hannover immer in der Halle präsent. Einmal im Jahr gibt es dann wahrscheinlich für jede Gruppierung auch den passenden Spieltag. Und du hast es halt geschafft, dass viele Menschen mal das erste Mal in der Halle waren und gesehen haben, wie cool das alles ist. Und ich habe noch wenig Menschen getroffen, die nach einem Besuch eines Handball-Bundesligaspiels gesagt haben, boah, das war so, geht so. Sondern die sind ja alle erstmal begeistert. Ich war letztes Jahr in Kiel zu Gast und da saß neben mir eine Frau, die wirklich das erste Mal bei einem Bundesligaspiel war. Die hat alleine die Einlaufshow gesehen und war schon hin und weg. Aber das müssen wir viel häufiger nach außen transportieren, damit auch Menschen, die halt eben noch nie in der Halle waren, verstehen, bitte, komm, da müsst ihr unbedingt mal hin. Ne? Also liegt total nahe, ja.
Und das Erstaunliche ist, Marco, dass die Einlaufshow des THW Kiel seit gefühlten 25 Jahren gleich ist. Also da hat sich ja nicht groß was geändert. Und das meine ich gar nicht negativ. Das hat natürlich sehr, sehr viel Tradition. Aber auch da könnten wir uns ja noch weiterentwickeln, insgesamt beim Handball. Weil ich manchmal denke, boah, okay, da ist noch Luft nach oben. In diesem Zusammenhang hat mir übrigens überhaupt nicht gefallen, dass beim Champions League Final Four der Männer im vergangenen Jahr die Mannschaften gemeinsam eingelaufen sind, also jeweils die eine Mannschaft und dann die andere Mannschaft, und dass die Spieler nicht mehr einzeln vorgestellt wurden. Das fand ich eigentlich relativ schlecht, weil das war 1 oder 2 Wochen zuvor in Budapest beim Final Four der Frauen noch anders. Ich empfinde das immer als sehr spektakulär. Das ist auch die Rückmeldung, die ich von anderen Fans bekommen habe, dass sie sich das eigentlich so wünschen. Da entwickelte sich dann die EHF in diesem Fall sozusagen zurück. Wie bewertest du sowas denn? Ist eine Kleinigkeit, aber vielleicht dann doch eine große Nummer.
Ja, ich habe ein ähnliches Beispiel. Ich habe mitbekommen, dass bei einem Handball-Bundesligisten die Diskussion aufgeflammt ist, ob man noch mit Einlaufkindern einläuft, weil es die Spieler bremsen würde. Und das sind natürlich so Diskussionen, boah, das geht aus meiner Sicht in die vollkommen falsche Richtung, weil wir, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, weil das so ein Kernwert des Handballs ist, diese Nahbarkeit der Spieler, diese familiäre Atmosphäre, die es da gibt. Und dazu gehören ganz sicherlich auch das gemeinsame Einlaufen mit Einlaufkindern. Trotzdem gibt es natürlich, oder nicht nur trotzdem, es gibt natürlich auch sportliche Aspekte, die da abgewägt werden müssen, die ganz sicherlich auch bei der Handballnationalmannschaft immer wieder zwischen Alfred Gislason und den entsprechenden Mitarbeitern diskutiert werden, wie viel Einblicke zum Beispiel gewährt werden dürfen. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber ich bin total bei dir. Auch eine gewisse Inszenierung und ein Abfeiern der Akteure halte ich für genau den richtigen Weg. Letztendlich folgen da auch Menschen, einfach Menschen. Und wenn dann, sagen wir mal, in Kiel Domagoj Duvnjak einläuft, dann möchte ich da auch jubeln und klatschen und in dem Moment auch genau den abfeiern.
Ich habe ja hier in Dortmund ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Handballerinnen des BVB sind im Februar 2023 zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren in die Westfalenhalle gegangen. Das Ding war ausverkauft mit über 11.000 Leuten, die sich das Ding angesehen haben. Und ich kenne keinen, auch nicht aus meinem persönlichen Umfeld oder aus einem weiteren Umfeld, die hinterher gesagt haben, das war schlecht. Im Gegenteil, die waren alle komplett begeistert. Und dann spielen sie ein paar Wochen später wieder in Wellinghofen in einer kleinen Schulsporthalle, wo es nur an einer Seite eine Tribüne gibt. Und dann kommen mittwochs abends gegen, keine Ahnung, Halle oder Zwickau 500 Leute. Wie erklärst du dir denn so ein Phänomen?
Weißt du, als ich Kind war, da hat der VfL Gummersbach regelmäßig in der damals noch Kölner Arena, jetzt Lanxess Arena gespielt. Wir kamen aus dem Münsterland, da hast du jetzt nicht die ganz große Nähe zu Gummersbach und trotzdem sind wir da immer hingefahren, wenn die in der Kölner Arena gespielt haben. Ich glaube, dann haben sie es ein bisschen übertrieben und da sehr, sehr regelmäßig gespielt und dann fehlte dieser Event-Charakter. Aber das, was du beschreibst, ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass Handballfans grundsätzlich auch eventorientiert, erlebnisorientiert sind. Da gibt es übrigens auch eine richtig gute Studie zu, die letztes Jahr rausgekommen ist, von der Firma 180. Die kann man sich digital auch kaufen, wo mal der durchschnittliche Handball beleuchtet wurde. Was möchte denn das Publikum eigentlich im Handball? Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal beschrieben, immer wieder taucht darin der Begriff Familie auf, Gemeinschaft auf und halt eben auch diese Erlebnisorientiertheit. Bennett Wiegert sagte, gemeinsam eine große Party feiern. Und das ist in der Sporthalle Wellinghofen natürlich etwas schwieriger, als wenn du jetzt in eine große Halle oder in eine große Arena gehst, weil natürlich grundsätzlich auch die Zuschaueranzahl da schon mal ein gutes Argument dafür ist, dass da richtig was los ist und Stimmung aufkommt. Auch da, es gibt aber unterschiedliche Möglichkeiten, auch in den kleinsten Hallen sich etwas zu überlegen. Es gibt Beispiele aus dem Amateurhandball, die das gigantisch gut machen. Ich habe vor ein paar Wochen gesprochen mit einem Vertreter vom Hagener SV, das ist nicht Hagen in Westfalen, sondern irgendwo hinter Bremerhaven, die einfach trotzdem Hallensprecher haben, obwohl die in der Landesliga spielen und alle kommen in Trikots und die Halle ist voll und alle sind begeistert und es gibt eine Einlaufshow mit Nebel und allem Pipapo und alle freuen sich und es ist Landesliga und die Halle ist voll. Also du kannst es auch auf niedrigeren Leveln und in kleineren Hallen schaffen, deine Begeisterung auszulösen.
Immer wenn ich mit Freunden oder Interessierten darüber diskutiere, was denn gemacht werden kann, ist meine Argumentation immer, und auch mit Leuten, die das natürlich bezahlen müssen, man muss erst investieren, um zurückzubekommen. Ist dieser Satz ein Satz, der eigentlich fast schon in jeder Geschäftsstelle ausgedruckt liegen müsste?
In welchem Lebensbereich ist das auch nicht so, ne? Im Endeffekt musst du halt erstmal loslegen und da was Gutes hinstellen. In den seltensten Fällen ist es so, dass die Menschen so einen großen Vertrauensvorschuss geben und sagen, ich zahle jetzt erstmal und weiß noch gar nicht, was ich dafür bekomme. Also ja, ne? Und das ist ja das, was die Handball-Bundesliga damit auch so ein bisschen forcieren möchte, dass da Menschen eingestellt werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was Christian Seifert natürlich möchte, dass da ein größerer Fokus drauf liegt. Und dann ist meiner Meinung nach die Hoffnung, am Ende wird das dann schon alles irgendwie klappen. Ich sehe es fast ähnlich. Also dadurch, dass die Kosten in diesen Bereichen jetzt steigen und dass die Invest, der grundsätzlich da ist, müssen sich mehr Vereine jetzt Gedanken machen, was sie denn mit diesen Mitarbeitern, die da jetzt auf der Geschäftsstelle sitzen, denn eigentlich machen wollen. Und das meinte ich eingangs auch mit, ist gerade ein total interessantes Momentum, weil diese Situation jetzt eintritt.
Ist es nicht aber kurios, du sagst gerade, man muss immer im Leben investieren, aber man weiß ja nie, was man bekommt. Das ist ein Risiko. Wenn jetzt aber ein Verein einen Spieler oder eine Spielerin verpflichtet, wissen sie zwar generell, was andere in der Vergangenheit bekommen haben, aber was sie am Ende selber bekommen werden, das ist nicht unbedingt klar. Es kann die beste Spielerin der Welt oder der beste Spieler der Welt zu einem anderen Verein wechseln, kommt dort aber nicht zurecht. Da sind dann alle bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber im Bereich Marketing, Wirtschaft, Social Media, da ist es anscheinend ein großes Thema.
Zumal bei einer Spielerverpflichtung das Risiko ja ungleich höher ist. Also wenn wir uns nochmal auf Hannover besinnen, der sportliche Erfolg ist da, wie wir ja eben festgestellt haben, nicht mehr ausschlaggebend dafür, ob die Halle jetzt voll ist oder nicht. Wenn du das aber alles auf einem Spieler ablädst und nur wenn Matthias Gitzel spielt, die Halle voll ist, dann wird es natürlich problematisch. Also ich glaube, das ist eins dieser Themen, die sowohl dich als auch mich so triggert, weil es einfach unlogisch ist, ne? Dass man da nicht von selbst sagt, wir müssen mehr in dem Bereich machen, auch wenn jetzt vielleicht gerade die Halle voll ist.
Du hast natürlich eben Herning erwähnt und diese Fanzone, das sind allerdings auch die Gegebenheiten der Halle, dieses Komplexes dort, dass die da etwas hinbauen können, direkt nebenan, wo dann alle hingehen und sich wohlfühlen. Ich meine, ich hätte das zuletzt auch hier schon erwähnt, bin mir gerade jetzt gar nicht so sicher, oder ob das in einer privaten Diskussion gewesen ist. Da wurde mir dann gesagt, weil es darum ging, dass die Preise für Essen und Getränke da extrem normal sind, also im Prinzip auch wie außerhalb der Halle, nicht überteuert, ganz im Gegenteil, ganz normale, faire Preise, dass die denen das sonst nicht mitmachen würden. In Deutschland gibt es regelmäßig Menschen, die sich beschweren, wie teuer Essen und Getränke bei den Sportveranstaltungen sind.
Ja.
Müssen wir da vielleicht im Handball, was die anderen machen, spielt ja dann keine Rolle, gerade auf der Ebene unterhalb der absoluten Top-Arenen eventuell ein bisschen umdenken? Also Leute konsumieren automatisch mehr, wenn es günstiger ist?
Absolut. Also ich habe vor einiger Zeit, einer meiner populäreren LinkedIn-Posts war, dass ich in Hamburg in der Halle durchaus bereit wäre, auch noch ein zusätzliches Bier zu trinken oder vielleicht sogar mal über eine zweite Currywurst nachzudenken, wenn das alles funktionieren würde, die Qualität stimmen würde und vielleicht der Preis auch ein bisschen niedriger wäre. Stattdessen machen wir es jetzt so, wir gehen vorher in die Pommesbude um die Ecke und dann hat halt niemand was davon, dass wir halt eigentlich in der Halle sind. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das sind tatsächlich verkrustete Strukturen, dass natürlich dann Verträge abgeschlossen werden und wurden mit Caterern, die jetzt gar nicht mal ein großes Interesse daran haben, dass vor Ort jetzt noch so viel mehr verkauft wird. Und ich glaube, da sind andere Sportarten weiter, das Gesamterlebnis in der Halle als eigenes Produkt zu verstehen oder letztendlich als Gesamterlebnis erstmal zu verstehen. Und da zum Beispiel auch zu sagen, wir können uns das nicht erlauben, dass wir dann nicht Topleistung auch im Bereich Catering zum Beispiel abliefern und das letztendlich wieder in die eigene Hand nehmen. Jetzt können wir aber eine Riesendiskussion aufmachen, wie viele Möglichkeiten haben eigentlich Vereine, was die eigene Spielstätte zum Beispiel angeht. Ich glaube, der nächste Schritt muss da irgendwann sein, in der Professionalisierung der Liga auch über eigene Spielstätten nachzudenken oder zumindest über mehr Rechte in der Spielstätte, wo man unterwegs ist.
Sehe ich komplett genauso wie du. Ich glaube nur, dass das unfassbar schwer umzusetzen ist. Also im Frauenhandball gibt es ja dann oft Vereine, da gehört die Halle der Stadt und dann fehlte ja bei einigen Clubs eine Gegentribüne. Viele Clubs konnten jetzt nachrüsten. Es gibt Vereine, die haben eine neue Halle gebaut, wie zum Beispiel der Buxtehuder SV. Im Männerhandball haben wir ja die Situation, die Max-Schmeling-Halle wird von anderen Vereinen genutzt, dann die Halle in Nürnberg, dann die Halle in Mannheim und so weiter. Also da ist es äußerst schwierig. Aber ich sehe komplett deinen Punkt und stimme dir zu 100% zu. Ich möchte aber noch mal ein bisschen das Thema in eine andere Richtung lenken, weil wir auch häufig darüber sprechen, es braucht Gesichter und Geschichten im Handball. Ist das eigentlich überhaupt so? Weil man könnte ja jetzt wieder meinen, mit dem Erfolg der Nationalmannschaft, also vor 2 Jahren hat man die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und jetzt ist man Vize-Europameister geworden, läuft das mehr oder weniger alles von ganz alleine. Wir haben tolle Spieler und die sind auch alle sehr nett, also definitiv. Aber wen kennen die Leute außer Andreas Wolf? Das ist doch die Frage, die man sich immer wieder stellt nach den Turnieren. Ist das also wichtig, diese Gesichter unbedingt zu haben? Außerhalb dieser Blase oder sollten wir nicht vielmehr versuchen, innerhalb unserer Handballblase einfach ans Limit zu gehen? Weil da habe ich das Gefühl, das tun wir nicht, auch nicht mit den tollen Gesichtern, die wir haben.
Ja, du musst ja auch nicht das eine machen und das andere lassen. Also grundsätzlich helfen Gesichter aus meiner Perspektive am allermeisten. Ich habe es eben schon einmal kurz erwähnt, Menschen folgen Menschen. Also da gibt es einfach mehr Anknüpfungspunkte von einem jungen Handballfan an Andy Wolf, als es an einzelne Vereine teils auch ist. Also es gibt ja im Handball, da gab es vor einiger Zeit auch eine Statistik, sehr, sehr viele unentschlossene Fans, die jetzt gar nicht unbedingt einen Lieblingsverein haben. Aber Andy Wolf finden erstmal grundsätzlich alle klasse. Es gibt aber auch in dieser Handballstudie einen Überblick, wen denn auch Handballfans eigentlich kennen. Und dann kommt halt eben nach Andi und nach Juri nicht mehr allzu viel. So mit Abstand dann irgendwie noch Johannes Goller. Und ich glaube, da würde uns eine größere Breite, eine Kadertiefe, wenn du so willst, helfen, dass wir da mehr Gesichter formen, denen dann gerade junge Fans natürlich auch folgen können. Jetzt muss man aber auch die Perspektive der Spieler einnehmen. Viele haben aus ihrer Sicht gar nicht so viel zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Ich habe letzte Woche ein Beispiel gesehen. Als Positivbeispiel wird ja im Moment oft Moritz Ende genannt von Eisenach, der sehr viel auf den sozialen Medien macht und da Einblicke gewährt und sich da mittlerweile auch eine treue und große Followerschaft erarbeitet hat. Der hat nicht mal schlecht gespielt, 1-2, glaube ich, letzte Woche geworfen, aber sein Kollege auf rechts außen, Gian Attenhöfer, macht ein gutes Spiel. Und es kommen Kommentare unter dem Endergebnis bei Eisenach: ja, damit hätte sich die Diskussion auf rechts außen ja jetzt erledigt und der andere könnte ja Social Media Star werden. Man macht sich also in gewisser Art und Weise angreifbar. Und ich glaube, auch da muss man Spielern noch mehr die Reize auch zeigen, die Vorteile auch davon zeigen, dass man sich in der Öffentlichkeit mehr präsentiert. Da haben wir im Handball grundsätzlich gute Beispiele, die auch schon einige Jahre nicht mehr spielen, die auch immer viel diskutiert werden. Aber die aktuelle Generation muss da andere Wege finden.
Ich finde das, was du gerade erzählt hast, ja wirklich sehr beschämend. Also, ja, was Moritz Ende in seiner Freizeit macht, das geht ja im Prinzip die Leute gar nichts an. Im Gegenteil, er gibt ihnen ja noch die Möglichkeit, einen Einblick zu gewähren in das Leben eines Handballers. Und sie folgen ihm ja anscheinend auch, weil sie interessiert, was ein Handballer denn so macht. Wie er trainiert, wie er vielleicht in der Reha unterwegs ist, wie er es empfindet, wenn Spiele verloren oder auch gewonnen wurden, natürlich logischerweise. Also das finde ich schon verheerend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist es auch. Und was da natürlich hilft, ist zum einen dickes Fell. Also auch du wirst schon negative Kommentare bekommen haben, ich auch schon. Das sagt sich aber natürlich leicht. Und gerade bei einem jungen Spieler kann ich mir vorstellen, dass den das auch in gewisser Art und Weise verunsichert. Und da wünsche ich mir zum Beispiel mehr Rückendeckung, sowohl vom Verein, aber auch von Verbandsseite oder auch von Ligaseite. Auch da wieder Anleitung. Wie kann man es denn eigentlich machen? Wie können wir Spielerinnen und Spieler dazu motivieren, da auch mehr, es muss ja nicht mal aus dem Privatleben, aber generell einen Kanal, eine Botschaft zu finden, die sie senden wollen. Schau mal, Matthias Gitzel macht jetzt einen Newsletter und das ist wahrscheinlich der Kanal, der einfach am besten zu ihm passt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der irgendwie eine Homestory jetzt machen würde und jeden Tag irgendwie sein Frühstück filmt. Das muss er ja auch gar nicht. Aber er hat einen anderen Weg gefunden, wie er solche Geschichten, die er erzählen möchte, teilen kann.
Übrigens möchte ich da auch nochmal auf ein weiteres Thema, beziehungsweise sagen wir besser einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen. Nicht Gesichter, sondern der Faktor Authentizität. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Dinge, die wir in Deutschland machen, irgendwie so gekünstelt sind. Das kommt mir irgendwie nicht so richtig echt rüber. Ist das nur mein Empfinden oder hast du manchmal auch diesen Eindruck?
Das meinst du jetzt von Spielerseite?
Nee, mehr so von Verbands- und Vereinsseite vielleicht.
Ich glaube, das ist auch eigentlich nur eine Ausprägung davon, dass es kein echtes Ziel gibt. Wenn du eine große Mission verfolgst, ein großes Ziel hast, dann ist der Weg dahin, wenn du es ernst meinst, ja automatisch authentisch. Dann verstehen die Menschen ja, okay, die wollen damit das und das erreichen. Also das ist vielleicht auch noch so eine Empfehlung an alle Spieler oder an handballaffine Menschen, die sich da mehr präsentieren wollen. Wenn du da mehr machen möchtest, dann hilft es, wenn du eine große Vision oder ein großes Ziel hast. Also ich glaube, die Kritik, die jetzt dieser Fan, das kann man jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, bei Moritz Ende äußert, wäre vielleicht eine etwas andere, wenn er noch deutlicher formuliert, dass er junge Menschen für Handball begeistern möchte. Weil dann hast du ja weniger Angriffsfläche. Er macht das ja aus einer intrinsischen Motivation heraus. Er hat da halt eben die Vision, über diesen Kanal mehr Menschen dafür zu begeistern. Wenn du aber natürlich, das meine ich jetzt nicht auf Moritz bezogen, sondern so generell, wenn du aber natürlich mehr die Selbstdarstellung in den Mittelpunkt stellst, dann gibt es dann natürlich Angriffsfläche. So, vielleicht ist das eine Erklärung dafür, was du da manchmal verspürst.
Ja, ich habe den Eindruck, dass das manchmal nicht so richtig echt ist und das würde ich mir wünschen und da hast du natürlich auch vollkommen recht mit deiner Erklärung gerade. Es kommt natürlich immer auch drauf an, wie meint es der Sender und wie wird es vom Empfänger wahrgenommen und da habe ich den Eindruck, dass da in Deutschland zumindest noch eine relativ große Diskrepanz herrscht. Ich habe das Gefühl, dass das in anderen Ländern auch lockerer daherkommt, dass das irgendwie smoother ist, dass das irgendwie sympathischer ist und ich möchte damit auch keinem, der das in Deutschland gut macht, irgendwie zu nahe treten. Ich habe zum Abschluss da aber noch eine interessante Geschichte, die ich einwerfen möchte und zwar hat mir Inga Bormann etwas zukommen lassen, eine Petition und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe das auch in der Instagram-Story von Kreisab geteilt, da könnt ihr gerne mal draufschauen. Es gibt nämlich jetzt die Idee in Gummersbach, die Ampelmännchen zu verändern und zwar Handballer da draus werden zu lassen. Das ist natürlich eine richtig, richtig coole Nummer. Es ist auch kreativ und es ist auch mal was anderes. Und da denke ich mir, wir brauchen mehr solcher Ideen, weil natürlich ist das dann mutig und natürlich wäre das was Besonderes. Und vor allem, es sorgt auch für Aufmerksamkeit.
Absolut. Also ich habe die Geschichte auch gesehen. Das sind dann ja genau so kreative Ideen, die sicherlich auch aus diesem Begriff Heimat des Handballs entstanden sind, also die dann den Weg schaffen, in die sozialen Medien da besprochen werden und ja so eine kleine Euphorie, so einen kleinen Hype ja sogar auslösen. Und davon brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr. Also ich habe persönlich, man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, so ein kleines Störgefühl bei diesen ganzen TikTok-Trends. Und das ist auch schwer für Spieler und Vereine, das irgendwie authentisch darzustellen, weil es ja auch nicht authentisch ist. Und dann bekommt man solche Aktionen mit und da merkt man so richtig, boah, da hat sich jemand was überlegt und das ist eine coole Sache. Und das ist jetzt gar nicht mal so groß eigentlich, ne? Aber das sind so kleine Dinge, die einen einfach zum Schmunzeln bringen und auch so für den Handball begeistern können.
Dann hoffe ich, dass alle, die hier zugehört haben, jetzt vielleicht in Zukunft anders denken, dass sie sich überlegen, okay, ich mache mir Gedanken mal in einer größeren Gruppe und wir können hier auch was bewegen, auch wenn wir nicht die finanziellen Mittel haben, die braucht es vielleicht nicht immer unbedingt, aber es braucht trotzdem, weil du das eben nicht ganz so gesehen hast, aus meiner Sicht schon ein bisschen Mut, auch mal was verändern zu wollen und nicht immer das zu machen, was man in den letzten 10, 15 oder 20 Jahren gemacht hat. Und dementsprechend denke ich, war das ein hoffentlich zielführendes Gespräch, was alle ein bisschen weiterbringt, die sich das angehört haben. Wenn wir das jetzt ein bisschen zusammenfassen, stelle ich dann nochmal zum Abschluss die Frage, was wünschst du dir persönlich von den Menschen, die im Handball tätig sind, in Bezug auf das Thema, wo du dich besonders auskennst für die nächsten Jahre? Ja, sagen wir nicht unbedingt die nächsten Jahre, aber erstmal die nächsten Monate.
Ich glaube, Offenheit und Klarheit würde da helfen. Offenheit zum einen Ideen gegenüber, aber auch für den Austausch untereinander. Und mit Klarheit meine ich natürlich klar sein darin, was man eigentlich mit Kommunikation, mit Marketing im Handball erreichen möchte. Das sind schon zwei Dinge. Wenn man die grundsätzliche Einstellung mitbringt, dann kann man da schon eine Menge machen.
Und alle, die das nicht alleine schaffen, die können sich natürlich auch sehr, sehr gerne bei Marco melden und bei ihm gerne mal nachfragen. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit. Wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen, aber ich glaube, es war extrem spannend, das mal zu hören, eine andere Perspektive zu hören. Jemand, der aber auch einen großen, sehr großen Bezug zum Handball hat, aber die Dinge dann trotzdem auch kritisch bewertet, wenn sie eben nicht gut sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt an dem einen oder anderen Standort. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben und das dann irgendwann nochmal bewerten werden. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit da draußen. Das war's mit dieser Folge von Kreisab. Und ich möchte mich nochmal bedanken. Ich habe ein paar Spenden auch bekommen, explizit zu der Berichterstattung rund um die Europameisterschaft. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr denkt, ach, das ist ein cooles Format, das möchte ich auch unterstützen, einfach vorbeischauen. Entweder bei patreon.com/kreisab oder ihr schaut in die Shownotes, die Infos zur Sendung. Ihr könnt auch bei kreisab.de vorbeischauen, in die Beiträge schauen. Da gibt es einen direkten Link auch zu PayPal. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter info@kreisab.de und ihr könnt uns folgen auf den sozialen Kanälen. Es ist nicht so extrem viel los, wie los sein sollte, aber es ist natürlich auch ein Ein-Mann-Projekt, das muss ich an dieser Stelle immer betonen. Also Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, da seid ihr gut aufgehoben und bekommt alle Informationen rund um dieses Format. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.